Wir wollen heute einen Gang durch das Johannesevangelium machen und wollen dabei eine bestimmte Sache entdecken,
was an Karfreitag und Ostersonntag, also in Kreuz und Auferstehung, passiert ist. Ja, da geschahen ganz viele Dinge, die Gott schon vorher auch verheißen hat, wo ganz viel zusammenläuft. Ja, ich sag mal wirklich so, Kreuz und Auferstehung könnte man wirklich sehen vom Alten Testament her, ja, wie die ganzen Strahlen, die Gott so vorausgeschickt hat, die sich dann treffen in einem Prisma und von dort dann in einem Strahl weitergehen, der direkt auf den Herrn Jesus leuchtet, weil da trifft sich das wirklich alles, ja, wie in einem Prisma, wo alles zusammenkommt und dann in einem Strahl weitergeht. So ist es wirklich, ja, Kreuz und auch Verstehung, letztlich Ostern, ist dieses Prisma, wo so viel zusammenkommt. Also ganz viele Aspekte, die unsere Erlösung betreffen, sind da passiert. Und auf einen Punkt davon will ich heute eingehen. Und zwar nicht anhand von einem Text, wie wir es normalerweise machen, dass wir einfach einen Text, vielleicht sogar fortlaufend in der Bibel, uns anschauen. Nee, ich will einen ganzen Gang durch das Johannesevangelium machen und dabei mit euch eine Sache entdecken, was das Johannesevangelium entfaltet. Bevor wir das tun, lasst mich aber nochmal beten. Herr, wir wollen vor dich kommen und ja, diese Herrlichkeit Jesu sehen, ja, von deiner Größe jetzt auch erzählen. Wir wollen ja eine Entdeckung machen von dem, was passiert ist, auch in der Auferstehung und am Kreuz. Und das schenke du bitte. Herr, schenk bitte ein gutes Zuhören, ein gutes Reden und vor allem das Wirken deines Geistes, um Glauben zu festigen oder zu wecken. Erbarm du dich bitte uns mit deinem Wirken in uns. Danke dir. Amen. Wir Menschen, wir wollen ja alle irgendwie Gott sein. Ja, wenn man es mal jetzt so ganz global sieht, ja, die Hindus, die wollen sich irgendwie so im Göttlichen auflösen. Wir in unserer vielleicht eher individualistischen westlichen Gesellschaft wollen halt alles selbst bestimmen und damit eigentlich auch Gott sein, unser eigener Gott. Ja, können wir einfach nur mal die nicht endenden Debatten über Sterbehilfe oder die Bestimmung des eigenen Geschlechts oder was auch immer sein, wo wir in allem letztlich Gott spielen wollen. Selbst darüber. Alles soll immer höher, schneller, weiter sein. Wie es schon eben beim Turmbau zu Babel damals ziemlich am Anfang der Menschheit war, die sich selbst einen Namen machen wollten und somit selber Gott spielen wollten. Begonnen hat das Ganze aber nochmal früher. Es ist nämlich kein neues Phänomen, was uns eben betrifft oder die Leute damals beim Turmbau zu Babel. Begonnen hat das Ganze schon im Garten Eden bei Adam und Eva. Und das ist was, was uns alle Menschen einfach gleich macht, egal wie unterschiedlich wir sind. Letztlich in dem Kern sind wir doch gleich. Nämlich dort im Garten Eden hat das Ganze schon begonnen mit den Worten des Teufels: Ihr werdet sein wie Gott. Und wir Menschen haben eben drauf gehört. Jeder Mensch will eben wie Gott sein, will sein eigener Gott sein. Es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. Wir wollen alle Gott sein. Es gibt nur einen Gott, der Mensch sein wollte. So könnte man Weihnachten bis Karfreitag und Ostersonntag eigentlich ganz einfach ausdrücken. Gott wird Mensch und handelt damit völlig konträr zu unserem menschlichen Streben immer nach oben, nämlich eben gehandelt. Und das wollen wir im Johannesevangelium uns jetzt einmal ein bisschen genauer anschauen. Jesu Kommen auf unsere Welt als Mensch war von Erniedrigung geprägt. Ja, der König aller Könige, Gott selbst, der seit Jahrtausenden angebetet wird von unzähligen Engelscharen, der nichts anderes kennt als Herrlichkeit und Anbetung, er selbst verlässt den Thron, lässt seine königlichen oder seine göttlichen Rechte beiseite, legt göttliche Rechte ab und wird als kleines Baby geboren. Nicht in dem Königspalast, sondern in einem rauen Stall, weil niemand für ihn Platz hatte. Der König kommt also in diese Welt, die ihm gehört, aber kaum jemand interessiert sich dafür. So beginnt das Johannesevangelium. Schau mal in Kapitel 1, Vers 11 rein. Dort heißt es, Jesus kam in das Seine, also in das, was ihm gehört, und die Seinen nahmen ihn nicht an. Ja, mehr noch, gleich als Baby musste er mit seinen Eltern fliehen, weil er umgebracht werden sollte vom neidischen König Herodes. Der Start war also gar nicht so königlich, wie es eigentlich für einen König gebührt hätte. Aber auch sein Leben ging genau so weiter. Er hatte keinen großen Besitz, wurde zwar teilweise von vielen Menschen geliebt und umjubelt, wie es bei einem König so üblich war oder auch ist, aber eben nur teilweise. Weil dann wurde er wieder ganz schnell verworfen, als er mal ein bisschen Klartext predigte, und er lebte dann in seinen öffentlichen Jahren fast nur Anfeindung. Das Johannesevangelium zeigt uns, obwohl es diesen Aspekt auch zeigt, zeigt es uns trotzdem sehr klar auf, dass Jesus der König schlechthin ist und entfaltet das schön. Gleich ganz am Anfang wird es von seinen Jüngern zum Beispiel bestätigt, dass er der König ist. Schaut mal in Vers 49, immer noch im ersten Kapitel, da sagt der Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Das ist auch das, was ich vorhin schon meine Schriftlesung hatte. Ja? Der Sohn Gottes ist der König Israels, der König auf dem Thron Davids. Er ist der König, was hier von den Jüngern bestätigt wird. Später in Johannes 18, ich lese jetzt nicht vor, Johannes 18, 37, bestätigt Jesus es selbst gegenüber dem Pilatus als dieser obersten staatlichen Instanz damals in Jerusalem, bestätigt es am Karfreitag, dass er ein König ist. Und in Johannes 12 bestätigt es auch eine große Volksmenge beim Einzug nach Jerusalem am Palmsonntag und ruft ihn letztlich zum König aus. Wir haben also eine starke Proklamation: Jesus ist der König. Aber was tut Jesus? Er lässt sich nicht zum König machen von ihnen. Er nimmt diese Krone von dem Volk damals nicht an. Schaut mal in Johannes 6, Vers 15. Johannes 6, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Ja, schon früher, also vor dem Einzug nach Jerusalem, wo sie ihn zum König ausgerufen haben, schon früher, eben hier bei dieser Speisung der 5000, als sie ihn schon mal zum König machen wollten, hat er diese Gelegenheit nicht wahrgenommen. Warum? Warum nimmt er diese Krone nicht an? Denn er wusste schon von Anfang an, schon im Voraus war ihm klar, dass seine Krönung und seine Thronbesteigung anders ablaufen würde, als wir das so kennen bei menschlichen Königen. Ja, dass ein Volk hier ihn zum König macht, ihn bejubelt und so weiter. Seine Krönung würde anders ablaufen. Und das Ganze war schon vor unserer Zeit minutiös geplant und hat nicht zu dem gepasst, was das Volk damals wollte. In Johannes 3 lesen wir was davon. Johannes 3, 13 bis 15 sagt der Herr Jesus es schon mal zu dem Nikodemus, wie seine Krönung ablaufen wird. Johannes 3, Vers 13 sagt er zu Nikodemus: Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und mit Sohn des Menschen meint er immer sich selbst. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Bevor er in den Himmel hinaufsteigt, sagt er hier, musste er erstmal herabsteigen und er musste ein Sohn des Menschen werden. Aber dann wird er auch erhöht werden, sagt er. Wie Mose damals die Schlange erhöht hat, muss auch er erhöht werden. Wie? Der Mose hat damals Bronze genommen und hat damit einen hohen Pfahl gemacht im Lager und hat diese Schlange dort rangebunden, mitten im Lager, an den Pfahl. Wie wird Jesu Erhöhung stattfinden, wenn er sich damit vergleicht? In Kapitel 12, wenn wir wieder zurückgehen, sagt er das klarer. Wir springen heute eben ein bisschen hin und her. In Johannes 12, Vers 23 und 24 erklärte Herr Jesus das näher, wie seine Erhöhung stattfinden wird. Er sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Hier geht es also wieder um seine Verherrlichung, also wie er zum König eingesetzt wird. Und Vers 24 macht deutlich, dass das mit seinem Tod zu tun hat, sodass er dann viel Frucht bringt. Jesu redet hier also schon von seiner Kreuzigung und nennt sie Erhöhung oder Verherrlichung. So wird er seinen Thron besteigen. Am Kreuz begann nämlich Jesu Thronbesteigung, als er dort erhöht wurde. So völlig anders, wie wir eigentlich irgendwie erhöht verstehen, oder? Oder wenn jemand verherrlicht wird, wenn jemand herrlich anderen gezeigt wird oder sich herrlich präsentiert. Wir müssen ja nur in die Nachrichten gucken, wie viele sich da irgendwie so herrlich zeigen. Meinen, sie sind alles. Das ist ein ganz anderes Bild, oder? Wie er erhöht wird. Und das alles tat er noch freiwillig, ohne dass er sich dann daraus herausretten lässt. Schaut mal ein bisschen weiter auch noch in Johannes 12, Vers 27 und 28, sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich ja in diese Stunde gekommen. Und was sagt er deswegen? Nicht Vater, rette mich, sondern, Vers 28, Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch wieder verherrlichen. Deswegen ist er auch verherrlicht worden und wird noch mehr am Kreuz verherrlicht werden, weil er sich auch nicht aus dieser Situation herausretten lässt, sondern freiwillig da durchgeht und sich dort krönen lässt. Schauen wir uns also mal diese Erhöhung an. Wie begann sich Christus als König auf den Thron zu setzen? Um das Ganze ein bisschen zu verstehen von damals, ja, wir kennen ja vielleicht heute irgendwie so eine Krönung von einem König, ja, war ja jetzt erst vor ein paar Jahren zum Beispiel in England hier ein neuer König gekrönt worden. nachdem die Queen gestorben war. Ja, zum Beispiel kennen wir von dort her eine Krönung. Aber wie hat das Ganze jetzt damals zu alttestamentlichen Zeiten in Israel ausgesehen? Das ist ja auch interessant, um zu verstehen, wie Jesu Krönung ablief. Von dem her, wir haben da ein relativ gutes Bild, nämlich bei dem Salomo, wie es uns da gezeigt wird, wie er gekrönt wurde. Lass uns das mal ganz kurz anschauen, um dann darauf das zu entdecken, wie es bei Jesus war. Dann haben wir einen Vergleich, wie es eben damals ablief. Müssen wir kurz in 1. König 1 springen. Das erste Buch Könige, Kapitel 1. Ich will uns die Verse 32 bis 40 lesen, wo die Krönung Salomos zum König beschrieben wird, dass David ihn zum König macht. König David war nämlich alt und setzte dann seinen Sohn Salomo als Nachfolger ein, 1. König 1 ab Vers 32. Daraufhin sagte der König David: Ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Und sie kamen herein vor den König, und der König sprach zu ihnen: Nehmt die Diener eures Herrn mit euch und lasst meinen Sohn Salomo auf meiner eigenen Mauleselin reiten und führt ihn zum Gihon hinab. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben. Und ihr sollt ins Horn stoßen und sagen: Es lebe der König Salomo. Dann zieht wieder hierher hinter ihm her, und er soll hereinkommen und sich auf meinen Thron setzen. Er ist es, der an meiner Stelle König sein soll. Und ich habe ihn dazu bestimmt, Fürst über Israel und über Juda zu sein. Da antworteten Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sagten: Amen. So spreche der König, der Gott, nee, so spreche der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs. So wie der Herr mit meinem Herrn, dem König, gewesen ist, so möge er mit Salomo sein und seinen Thron noch größer machen als den Thron meines Herrn, des Königs David. Da zogen der Prophet Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Gräte und Bretter hinab und ließen Salomo auf der Mauleselin des Königs reiten und führten ihn zum Gihon. Und der Priester Zadok holte das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo, und sie stießen ins Horn, und alles Volk sprach: Es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinab hinter ihm her, und das Volk blies auf Flöten, und sie freuten sich mit großer Freude, so dass die Erde fast von ihrem Geschrei barst. Also, wir haben hier, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, eine Proklamation des neuen Königs durch den noch amtierenden König. Ja, also David hat gesagt, wer soll der neue König werden. Dann wurde dieser König mit Öl gesalbt zum König. Er ritt dann auf diesem Königsmaultier, wird dann als neuer König dem Volk vorgestellt. Ja, so in der Fachsprache nennt man das dann die Königsepiphanie, die Vorstellung des Königs an das Volk. Und das Volk, das jubelt dann und nimmt ihn dann als den König an. Ja, im Fachjargon ist es die Akklamation. Und dann setzt er sich auf den Thron, das erzählt dann später Vers 46, haben wir jetzt gerade noch nicht gelesen, und ihm wird dann die Krone aufgesetzt, wie er eben später noch berichtet wird. Ja, so ein Ablauf, denken wir, können es uns grob vorstellen. Das Johannesevangelium greift jetzt all diese Punkte, die ich gerade genannt habe, greift es auf aus dem Leben Jesu und zeigt damit, wie Jesu Thronbesteigung ablief. Schauen wir uns mal die einzelnen Punkte an. Die Salbung. Auch Jesus wurde gesalbt, wie uns Johannes 12 berichtet. Lies uns mal die ersten 8 Verse in Johannes 12. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa, also auch 6 Tage bevor er gekreuzigt wurde, kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen, und Maria diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagte aber auch Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft worden und den Armen gegeben worden? Dies sagte er aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, und jetzt kommt's, lasst sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Vers 3 zeigt, er wurde nicht nur am Kopf gesalbt, sondern auch noch bis zu den Füßen. Warum? Vers 7 sagt Jesus, dass es eben keine normale Salbung eines Königs ist, sondern sogar die Salbung noch zusätzlich für sein Begräbnis. Hier wird also schon klar, was zu Jesu Krönung dazugehört. Der Salomo, er wurde am Gihon, das ist südöstlich von Jerusalem, wurde er von Priestern gesalbt, haben wir vorhin gelesen. Und auch Jesus, er wurde südöstlich von Jerusalem, nämlich in Bethanien, in der Nähe von dieser Stelle, wurde er gesalbt. Da ist nicht mehr weit zum Gihon, ja, zu diesem Fluss hinab. Aber wie war es bei Jesus mit den Priestern? Die salbten ihn nicht, gell? Wurde nicht von Priestern gesalbt. Nee, was haben die Priester gemacht? Die haben geschrien, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Sie leugneten also seine Königsherrschaft, aber sorgten trotzdem dafür, dass er ans Kreuz kam und dort zu ihrem Leidwesen erhöht wurde. Sie haben trotzdem mit dafür gesorgt. Und hier sind die Gläubigen, wie eben die Maria, waren die Priester, die ihn gesalbt haben. Der Ritt auf dem Königstier, ja, wie Salomo ritt auch Jesus dann in Jerusalem ein, und zwar auf dem Tier, auf diesem Königstier, das auch schon Zacharia 9, Vers 9 verheißen hatte. Ja, können wir gleich weiterlesen in Johannes 12, die Verse 12 bis 15, ja, was ja dann hier Palmsonntag ist, was wir letzten Sonntag hatten. Da heißt es, am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosanna, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Das war zum Schluss diese Verheißung aus Jesaja, aus Zacharia 9, Vers 9. Er ritt genauso auf dem Königstier dann in Jerusalem ein, wie damals schon König Salomo. Im Johannesevangelium kommt jetzt die Proklamation des Königs. Der Salomo wurde ja vom amtierenden König David zum neuen König ausgerufen. In Johannes 12, Vers 28, was wir vorhin schon hatten, da bestätigt Gott der Vater mit einer Stimme vom Himmel nochmal Christus als seinen Sohn und somit bestätigt er ihn als König und sagt, ich habe ihn verherrlicht und werde ihn auch weiter verherrlichen. Und Jesus selbst proklamiert auch seine Königsherrschaft vor dem Pilatus, war dabei aber ganz auf sich allein gestellt. Ohne amtierenden König. Wir können es nachlesen in Johannes 18, die Verse 36 und 37, wo der Pilatus dann Jesus fragt, ja, was hast du getan? Warum wollen die alle, dass du gekreuzigt wirst? Und Jesus dann sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert wurde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und dann folgt die Krönung, nachdem proklamiert wurde, dass er der König ist, vom Vater selbst, von ihm selbst und er auch vom Volk, als es eingezogen ist, es gerufen hat, Hosianna, dem König Israels, dann folgt die Krönung. Wie Salomo wurde auch er dann gekrönt, nachdem Pilatus nämlich nicht gegen die Priester ankam, obwohl er ihn eigentlich freilassen wollte, heißt dann in Johannes 19 in den ersten drei Versen, da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Und sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Im Gegensatz zu einer wertvollen, schweren Krone hatte er eine ganz einfache, leichte Krone, die ihm aber das Blut übers Gesicht strömen ließ, auf seinen Königsmantel, den Purpurmantel, den er umbekommen hat, aus Spott. So sah seine Krönung aus. Dann kommt die Vorstellung an das Volk, diese Epiphanie. Wie Salomo wurde auch er dem Volk vorgestellt. Ich lese einfach nur weiter, ab Vers 4. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihm, siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Und Jesus ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Er hatte königliche Dinge an, die aber nur zum Spott aufgesetzt waren. Und es folgt dann keine Akklamation durch das Volk. Keine Annahme des Königs, sondern eine Ablehnung des Königs. Während Salomo wohlwollend vom Volk angenommen und bejubelt wurde, lesen wir nun bei Jesus in Vers 14 bis 16. Es war um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, und dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Sein eigenes Volk lehnte ihn ab und wollte ihn töten. Und zuletzt die Thronbesteigung. Salomo stieg auf den Thron unter dem Jubel des Volkes. Und Jesus, schaut mal, ab Vers 17. Und er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus nach der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten, und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb auch eine Anschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war geschrieben, Jesus, der Nazaräer, der König der Juden. Auch er bestieg seinen Thron, wurde erhöht und verherrlicht, allerdings am Kreuz, einem der brutalsten Tötungswerkzeuge der damaligen Zeit. Kreuz hing ein bisschen höher wie andere, wurde erhöht. Das Johannesevangelium zeigt uns ein leidendes Königtum, von der Salbung angefangen bis hin zur Thronbesteigung, die am Kreuz begann. Und dann wird weiter gezeigt, dass diese Thronbesteigung weiterging durch die Auferstehung von den Toten und großer Herrlichkeit. Ja, wenn wir dann die weiteren Schriften von Johannes lesen, wie zum Beispiel die Offenbarung, weil da sehen wir Jesu wahren Thron, auf dem er nun sitzt, nachdem er auferstanden war und in den Himmel aufgestiegen ist. Weil in der Auferstehung wird Jesu Thronbesteigung und Königsherrschaft besiegelt und fest eingesetzt und bestätigt, ja, er ist der König. Er ist auferstanden. Er fährt nun wirklich noch weiter auf. Er wird noch mehr erhöht. Er ist auferstanden und er ist der König. Aber dieses Königtum begann mit Erniedrigung und endete vorläufig sogar mit der größten Schmach am Kreuz und im Tod. Doch da wurde er als Mensch auf den Thron gesetzt und als Mensch zu dem König eingesetzt, der er als Gott schon immer war. Denn hier am Kreuz hat er den Tod und die ewige Verdammnis besiegt, indem er für unsere Schuld vor Gott bezahlte. Und somit hat er am Kreuz dann auch den Tod, die Verdammnis, den Teufel als Fürst dieser Erde, alles besiegt. Ja, dem Teufel den Kopf zertreten und gezeigt, wer der wahre König ist und wer die Macht hat, selbst über den Tod, über etwas, worüber wir keine Macht haben. Ist er also ein schwacher König, wenn er so in Niedrigkeit auch als König eingesetzt wurde? Ist er ein schwacher König? Wurde er wegen fehlender Macht gekreuzigt? Nein. Er ging diesen demütigen Weg freiwillig, um sich zu verherrlichen, indem er dadurch zeigte, was für ein König er ist. Nämlich einer, der für uns bezahlt, einer, der Gnade mit uns hat, einer, der sich für uns hingibt und einer, der sein auserwähltes Volk liebt. Denn er tat alles für uns. Auch für uns hat er das alles gemacht. Begreift ihr das? Für Schurken wie uns hat er das gemacht. Für uns starb Gott und trug Schmach. Was heißt das für uns, wenn wir diese Osterbotschaft nochmal auf den Punkt bringen? Letztlich heißt es einfach nur, dass wir Gott anbeten sollen. Nichts mehr anderes tun, als einfach nur durch unser ganzes Leben ihn anzubeten. Unseren ganzen Lebensstil. Und natürlich auch bewusst in dieser Osterzeit dran denken, wer dort am Kreuz hing und welche Erniedrigung das war und was er auf sich nahm. Dort am Kreuz, aber auch davor schon sein ganzes Leben, wenn man bedenkt, woher er kommt. Und dann bedenkt aber auch eins, wenn das der Weg deines Herrn war, was denkst du, wie dein Weg in dieser Welt sein wird? Der Weg eines Christen wird auch durch niedrige und demütige Zeiten gehen, auf denen man Schmach, wird auch Spott oder Benachteiligung, teilweise bis hin zu Schlägen oder Tod hinnehmen muss, wie es in vielen Ländern dieser Welt für Kinder Gottes ist. Ist das okay für dich? Deine Vorstellung auch vom Christentum? Aber auch wenn du als Christ Probleme bekommst, weil der Jünger eben nicht über dem Meister steht, sagt Jesus, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Noch leben wir hier in Europa teilweise in einer Ausnahmesituation, noch. Aber dieser Weg, der kommen kann und den wir bei unserem Jesus gesehen haben, der ist okay und der ist gut, denn er macht uns unserem Herrn ähnlicher und lässt uns dann mehr auf die ewigen Dinge schauen als auf die irdischen. Scheut euch also nicht da davor. Ja, muss ich auch mir predigen. Scheut euch nicht da davor. Wenn du das vielleicht kennst, aber ja, es noch gar nicht wirklich deins ist, noch kein Kind Gottes bist, überlegst dir gut, ob du ihm nachfolgen willst. Ja, das wird schon jetzt herrlich sein. Es ist herrlich, ihm zu gehören, ihm nachzufolgen und bringt unendliche Freude. Und noch viel mehr dann in der Ewigkeit. Aber es kann auch hier schon Schmerzen und Entbehrung bringen, wenn du diesem Mann der Schmerzen nachfolgen willst, der das für uns erlitten hat und dafür auch die Königskrone abgelegt hat, um sie dann später wiederzunehmen. Im Johannesevangelium, da ist eben diese Erhöhung immer zum Kreuz hin. Dort begann Jesu Thronbesteigung. Aber wo endete sie? Sie endete mit der Auferstehung von den Toten und mit der Himmelfahrt, bei der er sich dann auf den himmlischen und ewigen Thron gesetzt hat. Nicht nur auf den Thron Davids, sondern auf diesen ewigen Thron gesetzt hat. Nach dem Leid. Und dort wird er ewig sein. Ganz im Gegensatz zu denen, die jetzt hoch hinaus wollen, wo der Fall dann aber umso größer sein wird. Aber nicht bei uns, wenn wir zu ihm gehören, weil Gott wirkt in seiner Auferstehungskraft in uns, um uns mehr ins Bild Jesu zu verwandeln. Und das ist eine Kraft, die größer ist als damals bei der Erschaffung der Welt, als Gott aus dem Nichts was gemacht hat. Und jetzt hat er aber nicht nur aus dem Nichts, sondern aus etwas Negativem, aus was Bösem, hat er so was Herrliches gemacht. Eine Kraft, die größer ist als damals bei der Schöpfung. Und somit können wir uns freuen, dass er das weiter tut, weil er die Macht dazu hat. Und in uns wirkt mit der gleichen Kraft, mit der er Christus aus den Toten auferweckt hat. Deswegen wähl den richtigen Weg. Jesus sagt, Johannes 12, Vers 32, und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Mit dieser herrlichen Perspektive, dass er uns zu sich zieht, dann auch erhöht, auch wenn es zuerst genauso vielleicht durch Schmach hindurchgeht und durch Erniedrigung, aber dann genauso eine große Herrlichkeit sein wird. Mit dieser herrlichen Perspektive will ich enden und euch die mitgeben. Wie bei ihm, bei dem Meister, es durch Schwachheit zur Herrlichkeit ging, wird es auch bei seinen Kindern sein. Aber genauso sicher, wie es bei ihm passiert ist, dass er auferstanden ist, wird es auch bei seinen Kindern sein. Freut euch daran. Amen.